Tag Michael, schön, dass du in der Folge mit dabei bist. Herzlich willkommen in diesem Podcast.
Ja, hallo Henrik, danke für die Einladung. Ich freue mich drauf.
Ja, ist ein ganz nettes, entspanntes Format. Lass uns doch mal, du bist ja bei uns der Experte für 3D-Druck, 3D-Scannen, also das ganze Thema additive Fertigung. Lass uns da doch mal ein bisschen drüber sprechen, was das so ist, worum es da so geht. Erzähl aber vorher mal ein bisschen was zu dir. Du bist ja schon länger am Campus jetzt auch, aber du hast ja auch eine Campus-Vergangenheit deiner Professorin, bevor du Prof geworden bist.
Genau, das ist richtig. Also ich war im Gründungsjahrgang des Umweltcampus 1996. Eine ganz spannende Zeit. Man konnte viel bewegen. Es war noch nicht alles so, wie es jetzt heute ist, auf dem neuesten Stand der Technik. Und das Studium der Verfahrenstechnik und des Maschinenbaus hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nach der Promotion bin ich dann 10 Jahre in der Industrie gewesen und habe mich bewusst nochmal für den Umweltcampus entschieden, weil es mir dort so gut gefallen hat. Das heißt, arbeiten in kleinen Gruppen, man kann immer noch was bewegen. Es ist überschaubar, man hat ein nettes Team und kann
seine Ideen. Ist familiär bei uns, ne? Das ist schön familiär bei uns, ne? Das ist ja der Vorteil im Vergleich zu so einer Massenuni wie Bochum. Die kenne ich jetzt als Massenuni. Genau. Ne?
Naja,
das ist laut was ähnlich. Ja, ich wollte sagen, das ist halt gut. Uni ist halt Uni und HAW ist HAW, aber anderes Thema. Erzähl doch mal was zum Thema additive Fertigung. Was ist das? Ich meine, du bist unser Experte am Campus, also kannst du, glaube ich, am besten erklären.
Ja, additive Fertigung, auch als 3D-Druck oder generative Fertigung bekannt, hat viele Verfahren. Also man kann in die Materialien unterscheiden, Metalle und Kunststoffe. Aber eigentlich ist allen Verfahren gleich, dass schichtweise ein konstruiertes Modell aufgebaut wird. Und dadurch kann ich Geometrien erzeugen, die ich zum Beispiel subtraktiv drehen und fräsen. Das sind subtraktive Prozesse, die ich subtraktiv nicht herstellen kann. Man hat also eine ganz andere Möglichkeit in der Gestaltung.
Okay, das heißt, ich kann mir irgendein Objekt überlegen. Das muss ich dann wahrscheinlich vorher erstmal einmal irgendwie konstruieren, dann dem Computer ja sagen, was er machen soll. Und dann einfach, in Anführungszeichen, einfach drucken, oder? Also so kann man es sehen.
So kann man es sehen. Man muss die Idee konstruieren. Ich kann auch einen 3D-Scan machen, dass ich ein Modell habe und setze das in den Maschinencode um, in einem sogenannten Slicer und drucke es in meinem gewählten Drucker aus. Dann gibt es noch ein bisschen Nachbearbeitung. Okay. Man muss vielleicht das Material aushärten oder Stützstrukturen entfernen, die Oberfläche ein bisschen anpassen an die Anforderungen, dann ist das Modell fertig.
Klingt ja eigentlich relativ entspannt und einfach. Da ist sicher auch was für ein Heimgebrauch. Man kann ja diese 3D-Drucker, die kannst du ja auch im Fachhandel kaufen oder im Internet bestellen. Also eigentlich ist das ja was jeder auch zu Hause machen könnte, oder?
Das kann auch jeder zu Hause machen. Der Unterschied liegt im Material. Die günstigen Drucker drucken einfache Materialien, was nicht schlecht sein muss, also für Ersatzteile, für den Hausgebrauch herzustellen oder ein paar Gimmicks, ist das völlig ausreichend. Wenn ich jetzt aber in die industrielle Anwendung gehe, brauche ich oft höherwertige Kunststoffe. Peak ist da zum Beispiel was chemikalienresistent ist. Und dann brauche ich auch einen teureren Drucker, der die Randbedingungen für den Druck schafft.
Aber an sich, also tatsächlich, wenn ich jetzt sage, ich interessiere mich dafür, kaufe ich mir so einen 3D-Drucker. Ich brauche dann halt dieses Kunststofffilament, was dann da ja eingefädelt wird. Das ist im Prinzip so eine Art wie bei der Nähmaschine einfädeln. Und ich brauche das 3D-Modell, wobei die gibt's, also solche Modelle, die ich jetzt nicht selber bauen kann, kann ich mir die auch im Internet raussuchen. Also irgendwelche Figuren, die ich mir bauen will oder sowas, das gibt's alles fertig im Internet, glaube ich, oder?
Ja. Da gibt's viele Plattformen, wo ich mal die Modelle runterladen kann. Singiverse ist eine, Bruse, ein Druckerhersteller hat solche Plattformen, also beliebig viele. Das Format ist STL, als Hinweis, die lade ich mal runter. Ich brauche nur das Programm. Das finde ich aber immer auf der Seite meines Druckerherstellers, den sogenannten Slicer. Und dort kann ich das Modell für meinen Druck anpassen und dann kann es losgehen.
Ja, das ist ja eigentlich relativ einfach. Das hast du gerade gesagt, also Kunststoff, das ist so ein Standardwerkstoff. Metall geht ja bei uns auch. Ich meine, wir haben ja ein paar Metall-3D-Drucker bei uns rumstehen. Du hast einen, ich habe einen. Das geht jetzt aber anders, das Drucken mit Metall. Zumindest so ein bisschen anders als bei dem Kunststoff, ne?
Genau, Drucken mit Metall. Du warst ja einer der Vorreiter hier für den Metall-3D-Druck am Umweltcampus.
Ja, eigentlich ja gar nicht mein Thema. Irgendwie habe ich es ja quasi geerbt von unserem Dekan. Aber
gut, ja. So ist das halt. So ist das manchmal. Ja, aber dort habe ich Pulver, sehr feines Pulver. Dieses Pulver wird auch in eine Schicht aufgebracht und ein Laser schmilzt das Pulver an den Stellen, wo mein Modell nachher sein soll, auf. Dann wird meine Bauplattform abgesenkt, eine neue Schicht Pulver wird aufgebracht und eine weitere Schicht wird aufgeschmolzen. Und so wird auch schichtweise das Modell erzeugt.
Oh, das heißt, ich kann mir irgendein Metallteil, was ich jetzt gerade brauche, wenn ich so das 3D-Modell dazu habe, kann ich es mir also in Anführungszeichen einfach drucken, wobei das jetzt ja nichts für ein Hausgebrauch ist. Ne? Also einen 3D-Metalldrucker kann ich jetzt nicht bei irgendeinem Hersteller einfach so kaufen und zu Hause benutzen. Das ist wahrscheinlich aufwendiger, oder?
Ja, das ist aufwendiger, das Materialhandling. Einmal die Anschaffungskosten sind deutlich höher wie der Drucker für den Hausgebrauch. Also man ist da ein gutes Stück über 100.000 Euro für die Einstiegsmodelle des Drucks. Und das Pulver muss man Schutzkleidung tragen, man darf es nicht einatmen, je nachdem, welchen Werkstoff man hat. Also das ist alles etwas schwieriger.
Okay. Aber was ist denn jetzt dann der Vorteil des 3D-Drucks? Denn wenn ich jetzt überlege, die klassische Industrie, die denkt ja dann an Drehen, Fräsen mit den Werkzeugmaschinen. Was kann denn dann der Drucker besser, anders, dass der eine Daseinsberechtigung hat? Oder ist das eigentlich nur ein Ersatz statt der Werkzeugmaschine?
Nee, man muss sich frei machen. Man darf nicht so denken, wie wenn man ein Bauteil konstruiert zum Drehen und Fräsen, sondern man hat sehr viele Designfreiheiten. Und so kann ich Funktionen abbilden, die ich mit Drehen und Fräsen nicht abbilden kann. Ein Beispiel dafür ist eine endkonturnahe Kühlung bei einem Spritzgusswerkzeug. Ich kann die Kanäle im Bohren nur gerade und dann nochmal zu 90 Grad versetzt anfertigen. Durch die additive Fertigung kann ich aber runde Kanäle erzeugen und so meine Produkte verbessern.
Also das heißt, wenn ich jetzt irgendein Produkt habe, also irgendeine Gasbrenndüse, die sollte man ja irgendwie kühlen können. Das heißt, da kann ich dann direkt meine Kühlkanäle einbauen beim Drucken. Ja klar, das geht natürlich. Ich kann ja nicht um die Kurve fräsen, ne? Da komme ich ja nicht drum rum.
Ganz genau.
Ja. Wird das jetzt schon angewendet oder ist das jetzt so eine Spielerei, die wir an den Hochschulen machen und die Industrie sagt, ja, das ist ein nettes Spielzeug, aber das muss erst nochmal erwachsen werden?
Ja, es wird schon angewendet. Also gerade Wärmetauscher werden gebaut mit diesen 3D-Druck-Features oder es ist auch ganz klar ganz viel Forschung noch. Man muss lernen, wie widerstandsfähig ist der Druck, also wie viel hält er aus, welche Belastungen, dort ist auch noch viel Forschung im Material da, aber es gibt durchaus Anwendungsfälle, die additiv umgesetzt sind.
Du hast vorhin gesagt, Ersatzteilfertigung, das ist ja eigentlich eine spannende Sache, denn wenn ich jetzt irgendein defektes Teil habe, das kann ich ja theoretisch am Rechner zusammensetzen. Also ich scanne es erst, das hast du ja gerade erwähnt, dass man so eine 3D-Aufnahme macht von dem Objekt. Das kann ich ja dann am Rechner zusammenschieben, zusammenkleben und dann drucken. Das ist ja eigentlich eine praktische Idee. Oder wenn ich jetzt sage, irgendwelche Ersatzteile, die ich nicht im Lager mehr halten muss, die kann ich einfach digital vorhalten. Das ist ja eigentlich eine praktische Idee, oder nicht?
Ja. Das stimmt. Das ist auch ein Thema. Ersatzteilhaltung hast du angesprochen. Oder wie sieht's denn aus bei den Oldtimern? Die Modelle sind seit ewig in Zeiten ausgelaufen. Jetzt geht ein Plastikteil kaputt vom uralten Auto und das kann ich einscannen und nochmal ausdrucken. Das wird oft gemacht.
Das ist ja eigentlich, also das betrifft ja alle Bauteile, ne? Also Oldtimer oder Wohnmobil oder geht, was ich bei der Gardinenstange irgend so ein kleiner Stift kaputt, bis du den im Internet gefunden und bestellt hast, könnte man ihn ja, einen 3D-Scanner hat man jetzt nicht gerade zu Hause. Aber ja. Wobei, geht das nicht grundsätzlich auch schon mit den Smartphones? Also die modernen, genau, die Smartphones, iPhones, so, die haben, können das auch, die haben nur diese LiDAR-Fähigkeit, die können ja auch solche Modelle bauen, oder?
Ja, das ist also eine unheimliche Entwicklung. Die Smartphones oder viele Smartphones können das schon. Es gibt Apps dafür. Die Ergebnisse sind auch sehr gut. Man kann also einfach ein Modell einscannen und sich selbst das Ersatzteil drucken. Wir haben das am Campus für einen Koffergriff gemacht. Wir haben eine Abdeckung von einem Fenster in Griff. Also unterschiedliche Dinge, die wir eingescannt haben und ausgedruckt haben. Das kann ich auch daheim machen.
Oh ja, das ist ja eigentlich, gut, weil es muss halt irgendwie einfach bedienbar sein. Aber ich quasi von meinem Smartphone aus das dann in das Programm übertragen kann, das 3D-Modell, und dann nur auf den Druckknopf drücke, wie beim normalen Papierdrucker. Aber es ist ja dann schon eine sehr interessante Anwendung. Ich meine, das wird ja zum Beispiel angewendet bei den Güterschiffen, ne? Oder bei Transportschiffen, wenn die irgendwo im Hafen liegen und dann irgend so einen Defekt an der Schraube haben, bevor die dann ewig die Schraube irgendwo von A nach B transportieren, drucken sie die im Hafen aus, in Metall, montieren die und dann kann das Schiff nach 2 Tagen wieder losfahren. Also das ist ja eigentlich, im Zuge der Digitalisierung, praktisch.
Ja, das ist ein guter Anwendungsfall, aber auch, stell dir vor, du arbeitest an einem schwer zugänglichen Ort, in der Wüste oder im Regenwald, wo auch immer. Und da gibt es mittlerweile einen Container mit Druckern, die werden mitgenommen und ich kann vor Ort ein Bauteil herstellen, das zumindest so lange hält, bis das Originalersatzteil vor Ort ist und die Maschinen müssen also nicht 2-3 Wochen stillstehen, sondern sind 2 Tage später nochmal einsatzfähig.
Ja, das ist ja praktisch. Und das Material bin ich ja flexibel, weil jetzt der Metalldrucker immer etwas aufwendiger ist als der Kunststoffdrucker. Das geht ja dann immer schneller. Bei den Materialien nochmal, also Kunststoff haben wir gesagt, Metall, wobei Metall erstmal Stahl ist, Titan geht auch, Aluminium können wir ja auch bei uns am Campus drucken, das ist ein bisschen aufwendiger.
Aluminium und Werkzeugstahl haben wir im Campus.
Was kann ich noch drucken? Wie ist das jetzt mit Messing, Kupfer und solchen Metallen? Geht das mittlerweile auch?
Das ist ein Entwicklungstrend. Kupfer kann ich mittlerweile drucken. Es gibt auch filamentbasierte Druckverfahren. Ich kann meinen Kunststoff mit Metall mischen. Das sind dann oft hohe Metallanteile, 80-90%. Dann drucke ich das wie ein normales Filament. Dann entferne ich im nächsten Schritt in einem Entbinderprozess den Kunststoff und sintere mein Metall.
Okay.
Der Nachteil des Verfahrens ist, ich habe oft niedrigere Festigkeiten, also die Materialkennwerte sind schlechter als beim reinen Metall. Wenn ich es konventionell herstelle oder wenn ich das Metall über das Pulververfahren herstelle. Aber dort ist zum Beispiel Kupfer sehr einfach möglich.
Naja, das heißt, da kann ich ja dann auch mehr irgendwelche wilden Rohrkonstruktionen überlegen, die ich dann brauche, die ich dann konventionell mit so Kupferrohren oder sowas nicht herstellen kann. Vor allem irgendwelche Biegungen oder Verschraubungen oder sowas, das kann ich ja alles direkt dann machen. Naja.
Ja, man hat natürlich in jedem Verfahren konstruktive Randbedingungen, also man kann nicht alles herstellen oder der Aufwand ist dann sehr hoch, aber ein Stück Wärmetauscher haben wir zum Beispiel mit der Uni in Luxemburg, mit dem wir auch viel zusammenarbeiten, in Kupfer hergestellt.
Ah ja, wie ist das denn jetzt im medizinischen Bereich? Also ich denke jetzt mal an so ein Hörgerät, das kann ich ja ich müsste eigentlich das Ohr scannen können und mir dann die perfekte, das perfekte Hörgerät für mein individuelles Ohr machen, oder? Ich meine, das müsste doch im medizinischen Bereich auch große Anwendungsmöglichkeiten haben, der 3D-Druck.
Im medizinischen Bereich gibt es ganz viele Anwendungen. Ich kann ein Ohr scannen, das Hörgerät genau passend generieren. Ich kann aber auch den Mund scannen beim Zahnarzt. Der weiß genau, was brauche ich denn hier für, ich nenne es mal Ersatzteil, wie sieht der Zahn aus?
Ah ja, also der Ersatzteildruck funktioniert auch beim Menschen.
Genau, und dann druckt der Zahnarzt sehr oft. Kobaltchrom ist dort der Werkstoff der Wahl. Es wird überfräst und dann ist das Teil sehr schnell verfügbar.
Ah ja, und wie ist das dann jetzt mit irgendwelchen Keramiken? Kann ich die auch drucken? Also wenn man mal wegkommt von den klassischen Metallen und Plastik- oder Kunststoffteilen?
Ja, also auch Keramiken kann ich drucken. Prinzipiell ist jeder Werkstoff in irgendeinem Druckverfahren, zumindest in der Untersuchung, ob ich den drucken kann. Und Keramik gibt es filamentbasiert, wie ich eben gesagt habe, mit den Schritten Entbindern und Sindern. Dort erhalte ich eine relativ grobe Oberfläche, die kann ich nachbearbeiten, schleifen zum Beispiel, aber ich kriege mein Keramikbauteil. Oder ich nutze ein anderes Druckverfahren, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, die Stereolithografie. Das ist eine Paste, die über Licht oder Laser ausgehärtet wird. Und dort kriege ich dann sehr filigrane Strukturen hin. Das ist auch für die Keramik möglich.
Und wie ist es dann, wenn ich jetzt irgendwelche Knochen drucken will? Also könnte ich jetzt auch mir eine neue Hüfte drucken, wenn ich sage, die alte ist durch, ich brauche mal eine neue? Geht das auch schon oder geht Knochen noch nicht? Oder Knochenersatz, sagen wir es mal so.
Knochenersatz. Das sind dann aber meistens Metalle, Wirbel, die Einsätze fürs neue Hüftgelenk, die werden gedruckt. Wichtig ist dort, also sind hochreine Werkstoffe oder die müssen hochrein gedruckt werden. Man druckt dann einen Werkstoff pro Drucker.
Okay. Und dann, wenn wir jetzt mal die Größenordnung wechseln, also das war ja alles, ich sag mal, relativ klein, die Schiffsschraube ist dann schon größer, aber es gibt ja auch schon Ansätze, Häuser zu drucken. Was ist das denn dann für ein Drucker? Also das ist ja komplett anderer Ansatz, oder wie funktioniert das?
Im ersten also, Schritt, genau.
Ich druck Beton, oder was druck ich da? Oder
ja, du druckst Beton. Und das ist ganz witzig. Wir hatten Kontakt nach Finnland, die wollten mit uns so einen Betondrucker bauen. Und im ersten Augenblick habe ich gesagt, ja, das ist ja was ganz anderes. Wenn man drüber nachdenkt, ist es gar nicht so weit weg. Es ist auch ein Schichtprozess. Ich habe eine Düse, ich bringe mein Material auf, schichtweise. Der ganze Drucker ist halt deutlich größer und das Material ist ein anderes.
Okay, aber an sich, also, gemacht wird das schon, oder?
Gemacht wird das schon, ja. Ja. Die skandinavischen Länder, da ist sehr viel Entwicklung, aber auch in Deutschland wurde ja letztes Jahr das erste Haus gedruckt. Da ist sehr viel, was untersucht wird und auch umgesetzt wird.
Ja, wobei das ist doch nicht jetzt, sag mal, so marktreif, dass das jetzt in die große Breite ausgerollt wird. Das ist eher jetzt noch so ein Nischenmarkt.
Ja, es braucht noch etwas Zeit.
Aber dann kann ich mir mein Traumhaus drucken. Das ist eigentlich ganz praktisch, ne? Ich da
genau.
brauche ich nur den Betonmischer, der den Beton liefert, und ich brauche, ja gut, dann halt den großen Kran, wo dann der Drucker irgendwie montiert wird. Ne? Mhm. Ja, das ist.
Dann kann es losgehen.
Ja, dann drucken wir uns erst das Haus und das Gebäude und dann setzen wir da die 3D-Drucker rein. Aber da sehe ich nur die Frage: Ist das jetzt eine nette Spielerei mit ja hier und da mal einer Anwendung, die ganz nett ist? Oder ist das ein Zukunftsmarkt, dass man sagen muss, also neben der Massenfertigung über die Werkzeugmaschinen haben wir einen riesigen Markt künftig für die generative Fertigung? Also ist das denn, du musst am Ende des Tages ja Geld verdienen, das ist aber der Treiber. Ist da ein Markt?
Ja, ich sehe da einen großen Markt, aber nicht durch den Ersatz von konventionell gefertigten Produkten. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich habe ein Standardprodukt und das ersetze ich durch ein additives Produkt, das genauso aussieht, dann ist die additive oder wird die additive Fertigung noch lange viel teurer sein. Ich muss also irgendeine Zusatzfunktion integrieren, wie wir eben gesagt haben, die konturnahe Kühlung oder wir hatten eine Joghurtdüse gebaut zum Abfüllen von Joghurt. Die sieht ganz anders aus als eine konventionell hergestellte Düse. Das sind Strukturen, die ich konventionell einfach nicht herstellen kann und die in dem Produkt einen Mehrwert generieren.
Okay, das heißt, ich muss auch anders denken schon bei der bei dem Produkt, was ich haben will. Also ich habe jetzt nicht, ich ersetze das Verfahren, sondern ich ersetze, also ich sage quasi, was soll mein Produkt, mein Werkstück können? Und dann fange ich an, also vom Entwicklungsprozess eigentlich anders.
Genau. Das ist auch die große Herausforderung, dass man in neuen Bahnen, in neuen Dimensionen denken muss beim Konstruieren. Wir sind so aufgewachsen und da gab es noch keine Drucker. Man konnte nur bohren und fräsen. Dann ist der erste Gedanke, so stelle ich das her. Und es braucht etwas Zeit, sich von diesen Vorstellungen zu lösen und das andere zu sehen, diese Möglichkeiten, die ich mit dem 3D-Druck habe.
Was muss ich denn dann können dafür? Denn also, wenn ich jetzt eine Werkzeugmaschine bedienen kann als Techniker, brauche ich ja wahrscheinlich andere Fähigkeiten, als wenn ich jetzt sage, ich möchte im Bereich der generativen Fertigung jetzt was tun. Muss ich dann eine andere Ausbildung genießen oder ist das eine Umschulung von 2 Wochen?
Das kann eine Umschulung sein. Also mit einer wenn ich ein Studium habe oder einen Beruf habe, der metallverarbeitend ist, kann ich relativ schnell oder bin ich relativ schnell befähigt, auch einen Metall-3D-Druck durchzuführen. Man muss konstruieren können, um das Modell, wenn man eigene Ideen umsetzen will, um das Modell anzupassen. Man muss ein gewisses Verständnis haben von den Festigkeiten, die oder Spannungen, die in einem Werkzeug auftreten können. Man kann das also simulieren. Und je komplizierter und komplexer das Verfahren ist, also der Metall-3D-Druck ist das Programm deutlich umfangreicher wie das Standardprogramm, was ich bei meinem Desktop-Drucker zu Hause zum Slicen verwende. Es braucht etwas mehr Zeit, aber das ist relativ gut zu erlernen.
Ah ja, ja, das heißt also, man muss jetzt nicht nochmal ein zweites Studium generative Fertigung machen, sondern die klassische Maschinenbauausbildung reicht als Grundlage, um dann auch noch 3D-Drucker zu werden. Das ist
ja. Wir haben das ja am Campus auch umgesetzt. Es gibt die Vorlesung additive Fertigung oder wir bringen den Studierenden in den Projektarbeiten im Innovationslabor Digitalisierung oder im Labor additive Fertigung die Kenntnisse bei. Und dann sind die relativ schnell befähigt, eigene Ideen zu verwirklichen.
Hat ja eine super Situation für die Studierenden, wenn die da bei uns in diesem Innovationslabor Digitalisierung, in unserem Makerspace, die haben ja weitestgehend freie Hand. Ne? Wenn ich da jetzt irgendwie was ausprobieren will, ich würde mich da Tag und Nacht einschließen und da irgendwelche wilden Dinge konstruieren, drucken, bauen, basteln. Also eigentlich beste Voraussetzung, da mal kreativ zu werden. Aber machen die ja auch die Studierenden. Es geht jetzt ja wieder nach Corona.
Ja, das, Gott sei Dank. Ne?
Ja, ja.
Das, und in dem Labor, also die Labore sind sehr gut ausgestattet. Wir haben mehr als 40 Drucker. Wir können im Prinzip alle Thermoplaste verarbeiten, also auch höher qualitative Kunststoffe. Wir haben über den Metalldrucker geredet. Also wir können den Studierenden oder auch den Firmen in der Umgebung durchaus bei vielen Problemen eine Hilfe sein.
Wir haben ja damals zu Beginn von der Corona-Zeit ja auch noch unsere schönen Masken gedruckt. Ne? Das war ja
genau.
eine sehr witzige Aktion mit diesen Masken, wo dann damals ja noch der Stofflappen da reingelegt und reingeklipst wurde. Da war ja auch ein Entwicklungsschritt, ne? Also dass das dann auch einigermaßen angenehm zu tragen war und das war in den Apotheken der Region war es ein Verkaufsschlager, bis da die Maskenproduktion in China anlief. Ja,
bis es nochmal Masken gab, ne?
Ja, genau. In der Anfangszeit gab es da keine für die allgemeine Bevölkerung. Das war ja eine witzige Sache. Also ich habe irgendwo auch noch welche liegen. Das also von daher 3D-Druck ist schon eine sehr interessante Technologie. Ich glaube, damit haben wir soweit die Grundlagen geschlägt, oder? Fehlt noch irgendwas Wichtiges beim 3D-Druck? Ich glaube, wir haben
und relativ alles. Viel erzählt, ja.
Ich wollte kurz sagen, da sind wir eigentlich soweit auch durch. Von daher, Michael, besten Dank, dass wir mal einen Einblick bekommen haben in das Thema 3D-Druck. Spannendes Thema, Zukunftsthema. Also das wird jetzt ja nicht wieder verschwinden, sondern ganz im Gegenteil noch stärker werden. Ja. Von daher, besten Dank, dass du mit dabei warst. Und ja gut, dann sehen wir uns demnächst wieder am Campus, würde ich sagen.
Gut, alles klar. Danke für die Einladung. Und
ja, immer gerne.
Bis demnächst.
Bis dahin. Genau, ciao.
Tschüss.